Wie ist es, Bundespräsident zu sein?
Eine erfüllende Aufgabe in jeder Hinsicht. Abwechslungsreich, spannend und jeden Tag was Neues. Mein Name ist Frank-Walter Steinmeier. Ich bin geboren in Detmold im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen. Habe dort Abitur gemacht in der Region und habe dann Juristerei, Rechtswissenschaften studiert. Wollte eigentlich in der Wissenschaft bleiben und bin dann nach der deutschen Einheit 1990 abgebogen Richtung Politik und bin darin geblieben.
Ja, mein Name ist Sebastian Böhm und ich freue mich, dass es geklappt hat. Aus aktuellem Anlass. Wir nehmen am Mittwochvormittag auf und gestern Abend fiel ja die Entscheidung. Es geht gegen Dänemark bei der Heim-EM für die deutsche Mannschaft. Am Samstag wird das Spiel stattfinden. Ist machbar, oder, der Gegner?
Ja, ich meine, man darf die Gegner nicht kleiner reden, als sie sind. Es mag eine Binse sein, wenn man sagt, im Achtelfinale gibt es keine leichten Gegner, aber Dänemark ist ein Land, das wir mit seiner Nationalmannschaft in guter Erinnerung haben, Danish Dynamite. Dieses Dynamite haben sie jetzt während dieses Turniers noch nicht so sehr gezeigt. Insofern gebe ich ihnen recht, unter den vielen schwierigen Aufgaben, die hätten kommen können, vielleicht eine der machbaren. Aber ich bin da wirklich ganz zuversichtlich. Ich habe die Mannschaft besucht im Trainingsquartier. Ich habe selten eine deutsche Mannschaft gesehen, die so euphorisch war, so leidenschaftlich war. Und in dem ersten Spiel, in dem Eröffnungsspiel, wo ich dabei sein konnte, haben sie das auch wirklich gezeigt in München. Und das hat, glaube ich, nicht nur die im engeren Sinne Fußball und sportlich Interessierten fasziniert, sondern es ging ja, glaube ich, ein Aufatmen durch die deutsche Öffentlichkeit, auch durch den Blätterwald, wenn ich das so sagen darf.
Sie sind also zufrieden mit der DFB-Elf bisher?
Ja, ich bin ja oft gefragt worden, wird das ein Sommermärchen wie 2006? Und meine Antwort bleibt, man kann solche Sommermärchen nicht planen, sondern da muss vieles zusammenkommen. Und wir müssen hier einfach sehen, dass die politische Lage mit Kriegen um uns herum natürlich heute eine ganz andere, eine viel schwierigere, eine Situation ist, die viel mehr Verunsicherung erzeugt, als wir das vielleicht 2006 hatten. Damals war das eine Zeit, in der es viel auch politischen Rückenwind gab, in der wir an Krieg in Europa überhaupt nicht mehr gedacht haben. Das ist heute etwas anders. Trotzdem würde ich sagen, ein solches Turnier, wenn es so gut läuft wie bisher, kann auch eine andere, eine veränderte Einstellung der Öffentlichkeit bedeuten. Und ich erhoffe mich sehr, dass ein bisschen was von dieser Euphorie, von dieser Zuversicht, von der Hoffnung, dass das erhalten bleibt im Alltag, auch wenn das Turnier beendet ist.
Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, total fußballverrückt. Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und Sie sind Schalke-Fan, wenn ich richtig informiert bin. Und Sie haben selber auch Fußball gespielt. Beim TuS 08 Brackel-Sieg. Mhm. Und da haben Sie Ihre Mitspieler damals...
Den Verein kennen Sie sicher.
Jetzt schon. da haben Sie Ihre Mitspieler oder ehemaligen Mitspieler Brickel genannt, ja, als Spitzname. Und ich habe gesucht...
Jetzt fragen Sie mich nicht, wo der Name herkommt.
Ja, das wollte ich jetzt fragen.
Nein,
ich
das weiß niemand. Ich weiß es auch nicht.
Ich habe gelesen, er hat keine Bedeutung.
Er hat keine Bedeutung und es gab auch keinen Anlass, nach diesem Namen zu suchen. Der hat sich auch nicht sehr lange gehalten, muss ich dazu sagen. Das war mal 2-3 Jahre, in dem einige im Verein mich so genannt haben. Aber wo der Name herkommt und warum er dann auf einmal wieder verschwunden war, dieses Geheimnis kann ich leider auch in diesem Podcast nicht lüften.
Sie können aber tatsächlich schon ganz gut Fußball spielen. Das ist jetzt kein Geschleime. Ich habe da ein paar TikToks gesehen, wie Sie mit den Insecurities spielen oder auch gestern beim FC Weiden-Ost. Der Schuss war schon okay, würde ich sagen.
Es waren immerhin 2 Elfmeter-Tore, nicht nur einen Schuss. Insofern müssen wir die Zuhörer schon aufklären.
Entschuldigen Sie bitte, ich hab nur einen gesehen auf Instagram. Sie haben gestern in Weiden in der Kneipe abends auf Fußball geschaut, haben England gegen Slowenien glaube ich angeschaut, und das ist genau das, was Sie machen wollen in Weiden. Also Sie sind zur Erklärung, in Weiden ist gerade die 11. Station des Projekts Ortszeit Deutschland. Da verlassen Sie Ihren eigentlichen Berliner Amtssitz im Schloss Bellevue und besuchen verschiedene Regionen, um direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und das Besondere ist, Sie verlegen sogar Ihren Amtssitz in die Region. Und naja, ich habe vor ein paar Wochen, als die Pressemitteilung offiziell rausging, habe ich die Überschrift für die Titelseite bei uns gemacht und die lautete: Weiden statt Berlin, Bundespräsident verlegt Amtssitz in die Oberpfalz. Und ich habe mich kurz so gezwickt und habe gedacht, arbeite ich jetzt beim Postillon? Das könnte ja eigentlich auch so eine Postillon-Überschrift sein. Aber genau das ist ja wahrscheinlich das Geheimnis dahinter, oder? Also Sie wollen ja auch, dass die Leute denken, oh, Wahnsinn. Der Bundespräsident kommt wirklich zu uns und hat seinen Amtssitz wirklich jetzt in Weiden?
Ich muss ein bisschen aufklären und sagen, das war keine Marketingidee, sondern es hat einen ganz, ganz ernsten Hintergrund. Dieses Format ist entstanden in der Corona-Periode, als die Familien miteinander in Streit gerieten über die Frage des Impfens, in Streit gerieten über die Maßnahmen bis hin zum Lockdown. Und wir haben dort eine Phase erlebt, in denen nicht nur Familien sich auseinander gelebt und zerstritten haben, sondern in denen das Gespräch in der Familie, in der Nachbarschaft, auch in der Gemeinde, der Stadt fast zum Erliegen gekommen ist. Es haben keinerlei politische Veranstaltungen mehr stattgefunden in dieser Phase. Und was mich wirklich besorgt hat, ist diese Sprachlosigkeit, in der wir eingetreten sind. Und wenn wir ehrlich sind und ein bisschen zurückschauen, die Spuren dieser Corona-Phase, die spüren wir noch heute. Gerade bei Jugendlichen, mit denen ich gestern im Plan B zusammengesessen habe, die sich noch gut erinnern und auch erzählt haben, dass sie in der Zeit Freundschaften verloren haben, dass ihnen die sozialen Kontakte gefehlt haben. Das war die Situation, die ich kurz beschrieben habe, in der ich gedacht habe, da kann man jetzt nicht in Berlin sitzen, im Schloss Bellevue und warten, dass die Menschen kommen und sich beschweren, sondern wir müssen hingehen. Und hingehen heißt für mich nicht nur hinfahren, Rede halten, nach der Rede wieder wegfahren, sondern Zeit mitbringen, signalisieren, mich interessiert der tiefere Einblick in das, was die Menschen in einem Ort, in einer Gemeinde umtreibt, was sie freut, aber auch das, was sie ärgert. Und das machen wir in geplanten Gesprächen, zu denen wir einladen. Aber was ich wirklich genieße und was ich besonders wertvoll finde, sind die mehr zufälligen Begegnungen am Rande, wenn man über den Marktplatz geht, wenn man abends im Wirtshaus sitzt oder gestern Abend zum Beispiel beim Public Viewing, wo natürlich ganz viel los war in der Kneipe, wo wir draußen gesessen haben vor der großen Leinwand und mit vielen ins Gespräch gekommen sind.
Sie waren aber neutral, oder? Würde ich sagen. Sie waren für kein
Team. Ja, gestern war das ja für uns Deutsche kein Spiel, was uns besonders aufregen musste. Und ich hatte auch den Eindruck, die beiden spielenden Mannschaften, England und Slowenien, hat es nicht besonders aufgeregt, weil beide hoffen konnten, im Achtelfinale dabei zu sein. Das Spiel war nicht so besonders aufregend, aber die Situation in dem Wirtshaus war aufregend, weil neben uns war ein großer Tisch mit Engländern, die mindestens verzweifelt waren und sich auch so geäußert haben über ihre Mannschaft und ausgesprochen unzufrieden waren.
Viele fragen sich ja, also Sie sagen, Sie wollen diese spontanen Begegnungen. Jetzt sind Sie aber normales Staatsoberhaupt und Sie sind trotzdem durchgetaktet. Bleibt da überhaupt noch Zeit für diese Begegnungen?
Ja, zum Durchtakten gehört eben auch, dass man zwischen den festgelegten Terminen immer wieder genügend Zeit lässt, um diese spontanen Begegnungen zu ermöglichen. Und ich habe die Frage von Journalisten schon häufig beantworten müssen. Wie ist das denn? Nähern sich die Menschen eigentlich dem Bundespräsidenten mit der notwendigen Unbefangenheit? Und vielleicht haben sie es in den vergangenen Stunden gemerkt, wenn man durch die Stadt geht, das braucht ein bisschen, bis die Leute merken oder bis sich rumgesprochen hat, Mensch, den kannst du einfach ansprechen. Und ich finde es gut, dass viele nicht nur wegen eines Fotos kommen. Das gibt's natürlich auch. Da kann ich mal ein Handyfoto mit ihnen machen, sondern es sind ebenso viele dabei, die eine kleine Botschaft loswerden wollen, die kurz das Gespräch suchen. Und vieles andere. Also es gibt da eine Möglichkeit, auf die Menschen zuzugehen, ins Gespräch zu kommen und genau das zu tun, was ich suche.
Die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer gelten ja als bisschen knurrig, bisschen schüchtern. Konnten Sie die Erfahrung dann auch machen oder ist es der gleiche Smalltalk wie in den anderen Stationen?
Also wie dieses Vorurteil entstanden ist, das wissen Sie besser als ich. Ich habe jedenfalls hier während unserer Gänge durch die Stadt keinerlei Bestätigung gefunden. Ich glaube, es hängt auch nicht nur mit dem Wetter zusammen, dass wir seit unserer Ankunft hier ausgesprochen sonniges, geradezu mediterranes Klima haben, sondern die Menschen auf der Straße sind freundlich. Wir haben in Kneipen gesessen und mit Nachbartischen geredet. Alles das ging ganz wunderbar. Also von Knurrigkeit und Knorrigkeit jedenfalls keine Spur, ganz im Gegenteil, große Freundlichkeit, große Herzlichkeit. Und was mich jetzt natürlich ganz besonders freut, mich, der natürlich auch Umfragen liest und der weiß um manchen Pessimismus, manche Skepsis, die besteht in, mit Blick auf Politik. Was mich freut, ist, dass die Menschen, wenn sie dem Repräsentanten von Politik, jetzt dem Bundespräsidenten begegnen, doch signalisieren, wir erwarten was von euch, wir hoffen auf Politik, und so ganz Politik abgeneigt oder politikfeindlich erlebe ich die Bevölkerung weder hier in Weiden noch bei den anderen 10 Ortszeiten, die ich jetzt hinter mir habe, und das waren immerhin 6 im Osten, in nicht ganz einfachen Regionen und 4 im Westen. Die 11. ist jetzt die erste in Bayern.
Und Sie haben ja gestern schon sich bayerisch-kulinarisch gut eingelebt.
Sehr viele Am Ende Brezen. Wissen Sie noch, was ich gegessen habe.
Sehr viele Brezen standen auf dem Plan und natürlich eine Bratwurstzimmel.
Auch.
Ich verfolge Sie natürlich in unserem Live-Ticker im Onetz. Kurze Werbung dafür. Sie besuchen ja bewusst Orte und Regionen, die sich im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel befinden. In welchem Wandel befindet sich denn die Oberpfalz oder die Region um Weiden?
Vielleicht noch ein Satz vorher. Ich besuche bewusst Regionen, die nicht ganz so im täglichen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen. Regionen, die etwas entfernt, nicht nur von Berlin, sondern auch von den Landeshauptstädten sind. Dort treffe ich in der Regel Menschen, die sagen, wir werden hier nicht genügend gesehen, wir werden nicht genügend gehört und unsere Sorgen werden nicht in demselben Maße von der Politik ernst genommen, wie die Sorgen der Menschen und die Erwartungen der Menschen in den Ballungsgebieten. Deshalb konzentriere ich mich mit diesen Ortszeiten gerade auch auf mittelgroße Gemeinden im eher ländlichen Raum. Das ist erstmal wichtig, weil darin steckt nämlich auch schon die Vermutung, dass es Unterschiede zwischen den Erwartungen von Menschen im ländlichen Raum und in den städtischen Ballungsgebieten gibt. Das zweite Kriterium, nach dem wir auch Weiden ausgewählt haben, es sollen keine Städte sein, in denen eigentlich alles schon blank poliert ist, ja, sondern wir wollen Städte erleben, Menschen in Städten erleben, in denen Veränderung stattgefunden hat oder gerade stattfindet. Nehmen Sie eine der frühen Ortszeiten, die wir gemacht haben, in Senftenberg zum Beispiel, wo gerade der Abschied von der Braunkohle eine große Rolle spielt. Hier in Weiden weiß ich natürlich, das ist eine Region und eine Stadt mit großer Industriegeschichte, aber auch mit einer veränderten Industriegeschichte. Porzellanindustrie ist noch zu einem Teil erhalten geblieben, aber im Übrigen hat sich die Stadt mehr gewandelt hin zu einer Stadt, die heute weitgehend von Verwaltung, Gesundheit, Dienstleistungen in weiten Bereichen lebt. Dazu, und das ist vielleicht das größte Veränderungspotenzial, das hängt mit Zeitenwende, mit der Bedrohung, die wir von außen nach dem Krieg Russlands gegen die Ukraine erfahren und der Entscheidung, die in Deutschland gefallen ist, mehr für unsere eigene Sicherheit zu tun. Das wird natürlich auch den Bundeswehrstandort hier betreffen und ich bin froh, dass wir morgen am Donnerstag dort sein werden und hören, auf welche Veränderungen man sich dort einstellt, und nach allem, was ich im Vorfeld jetzt gehört habe, sind das für den Standort ja eher günstige Nachrichten, die den Standort langfristig sichert. Und bin gespannt, was uns die Soldatinnen und Soldaten, die Standortälteste, die wir morgen treffen werden, dazu erzählen werden.
Was verbinden Sie mit der Oberpfalz? Hatten Sie schon Berührungspunkte mit der Region zuvor?
Ich bin in der Tat nicht zum ersten Mal hier in Weiden, aber zum ersten Mal als Bundespräsident. Ich kenne die gute Stub Weiden natürlich, in Weiden natürlich, und bin auch früher schon da gewesen. Aber ich bin noch nie so eingetaucht in die Geschichte und die Aktualität Weidens wie in diesen Tagen. Zum Beispiel, indem wir heute Morgen am Mittwochmorgen einen Besuch in einer örtlichen Kita gemacht haben und gleich dazu ins Gespräch gekommen sind mit Auszubildenden der Erzieherausbildung und den Vertretern der Akademien, in denen diese Ausbildungen stattfinden. Das sind ja Gespräche, die man mit dieser Intensität so bei Kurzbesuchen gar nicht organisieren kann. Insofern bin ich ganz froh darüber. Und das, was wir heute Nachmittag, am Mittwochnachmittag noch erleben werden, ein Format, das nennen wir Kaffeetafel kontrovers. Das hört sich bewusst etwas harmlos an, aber wir setzen dort Menschen, die ganz unterschiedlicher Meinung sind, an einen Tisch und diskutieren Themen, die mal lokal sein können, mal die großen politischen Themen sind, die alle beschäftigen. Will sagen, das wird heute ein Gespräch sein, bei dem wir uns mit Fragen der Energiewende, Windkraft im ländlichen Raum beschäftigen werden, aber zum Beispiel auch mit der Frage von Krieg und Frieden. Wie viel Unterstützung leisten wir der Ukraine und wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Das sind Fragen, die die Menschen beschäftigen und ich weiche ihnen nicht aus. Wir können nicht in der Erwartung in die Gespräche gehen, dass man am Ende einer Meinung ist. Aber der Versuch, den ich unternehme, ist auch ein bisschen der zu zeigen, selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, kann man gleichwohl respektvoll miteinander umgehen, dem anderen zuhören und vielleicht sich selbst mal prüfen, ob an dem Argument der anderen Seite was dran ist. Das ist eine Aufgabe, die wir in der Demokratie wirklich wieder lernen müssen.
Eigentlich wäre das ein perfektes Schlusswort. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Wo schauen Sie denn das deutsche Spiel an gegen Dänemark am Samstag?
Ich werde am Samstag jedenfalls in Berlin sein. Ich werde zum Achtelfinale nicht fahren. Ich setze darauf, dass ich das Endspiel mit der deutschen Mannschaft sehen kann in Berlin.
Sie wollen doch bloß nicht nach Dortmund.
Warum nicht? Nein, ich bin in Dortmund häufig gewesen, mag auch Dortmund sehr gerne, selbst wenn das Fußballherz woanders schlägt.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.